Einen recht schönen guten Morgen. Ich möchte mit euch heute über ein wichtiges, wenn auch nicht leichtes Thema sprechen, das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich so auf unsere Gemeinden schaue, nicht nur hier in unserem Bund, in unserem Landesverband, in unserem Bund, sondern auch in ganz Deutschland, die verschiedenen Konfessionen, und dann noch meinen Blick weiterschweifen lasse, zu den Gemeinden der ganzen Welt, dann merkt man, dass wir alle sehr unterschiedlich sind. Das ist schon in unserem Landesverband so. Und je weiter wir gucken, umso unterschiedlicher werden wir. In Afrika wird der Gottesdienst ganz anders gefeiert als bei uns. Das ist auch gut so, aber für uns gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel bei der Kollekte steht hier vorne dann eine Schale, und alle stehen auf, nehmen ein weißes Taschentuch und gehen singend und mit dem Taschentuch wedelnd nach vorne und legen dann den Obolus rein. Das dauert in die Größe der Gemeinde ziemlich lange. Manchmal gibt es auch mehrere Schalen. Das ist eine ganz für uns etwas befremdliche Art. Auch schon wie wir singen und wie wir beten ist unterschiedlich. Wir haben heute Morgen mehrere Formen kennengelernt, mal zu stehen, mal zu sitzen. In der traditionellen Gemeinde in England steht man beim Singen und sitzt beim Beten. Und in unseren ist es umgekehrt. Manche haben einen Lobpreisblock mit mehreren Liedern, also nicht nur zwei, sondern manchmal vier, fünf. Und wir sind alle sehr unterschiedlich. Unsere Gebetshaltungen sind sehr unterschiedlich. Ja, wir Deutschen, wir falten die Hände oder auch nicht. Andere lassen es einfach runterhängen. Der Amerikaner hat sie in der Hosentasche, die Hände. Und dann spielt er auch noch mit seinem Kleingeld da drin. Das stört mich schon manchmal so, wenn neben mir so klimpert, ne? Während des Gebetes. Es ist sehr unterschiedlich. Auch unsere Kulturen sind halt eben unterschiedlich. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir über bestimmte theologische Themen auch noch unterschiedlich denken. Und trotzdem ist es einfach wichtig, dass die Aufgabe und die Wirkung des Heiligen Geistes eine ganz wichtige Aufgabe hat, nämlich der Geist Gottes wirkt und bewirkt die Einheit. Die Einheit unter den Menschen, die Christus nachfolgen. Und er begleitet uns. Jesus hat ihn zurückgelassen für uns, als er diese Erde verließ, und sagte, ich gebe euch den Heiligen Geist als Tröster, als Beistand. Und den Text, den ich uns heute Morgen vorlesen möchte, der passt eigentlich sehr gut zu einer Pfingstpredigt, aber auch außerhalb dieser Feiertage ist er relevant und wichtig. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2 von Vers 1 an, schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein und wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen in fremden Sprachen zu reden und jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alle Galiläer, die hier sprechen? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind die Pater, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien oder Judäa, aus Kappadokien, von Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene. In Libyen, sogar aus Rom, sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und Töchter prophetisch reden, die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir alle kennen diese Geschichte, die wir auch immer wieder zu Pfingsten zu uns zu Gemüte führen und darüber nachdenken, was das wohl auch persönlich für mich zu bedeuten hat. Und seit dem Pfingstfest feiern wir die Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen und den Beginn der christlichen Kirche. Gleichzeitig war es die Erfüllung des Wortes des Propheten Joel, der gesagt hat, dass der Geist Gottes kommen wird und wir werden prophetische Reden haben, Visionen. Und es gilt halt eben nachzufragen, was ist denn da passiert, in welchem Zusammenhang. Das Pfingstfest hat eigentlich eine lange Tradition. Schon die Juden im Alten Testament kannten dieses Fest als Wochenfest, dass es eine Woche gedauert hat. Gott hatte es 50 Tage nach dem Pesach eingesetzt. Folgende Elemente sind vom Alten Testament darin enthalten. Es war einmal ein Erntedankfest. Die Juden freuten sich über den Ertrag ihrer Feldarbeiten und danken Gott dafür, dass er die Früchte hatte wachsen lassen. Sie brachten ihm ein freiwilliges Opfer dar. Zum Zweiten war es ein Erlösungsfest. Die Juden dachten daran, dass sie Sklaven in Ägypten gewesen waren. Gottes große Kraft hat sie befreit. Und drittens, es war ein Gemeinschaftsfest. Alle machten mit. Keiner wurde wegen seiner sozialen Stellung oder seiner Nationalität wegen ausgeschlossen. Es ist nicht verwunderlich, dass diese drei Elemente sich dann auch auf das Pfingstgeschehen der christlichen Kirche niedergeschlagen hat. Es ist das Größte, was Menschen je ernten konnten, mit Gott zusammen zu sein. Das ist das größte Geschenk. Zum Zweiten, der Heilige Geist erinnert uns an die Erlösung durch Jesus Christus. Das Brausen des Himmels und die Feuerflammen weisen auf eine Gotteserscheinung hin. Und drittens, Gott gründete seine Gemeinde, die Gemeinschaft, und gibt allen, die dazugehören, durch den Heiligen Geist die Gaben, die der Geist Gottes geben kann, damit sie sich gegenseitig helfen können. Das 19. und 20. Jahrhundert wird schon als die Jahrhunderte des Heiligen Geistes genannt. Es hat begonnen mit einem Aufbruch des Heiligen Geistes in den USA, dann in England, Skandinavien und Deutschland. Und Menschen haben die Bedeutung und das Wirken des Heiligen Geistes und seine Gaben neu entdeckt. Gleichzeitig kam es zu Entwicklungen, die eigentlich mit der Bibel nicht mehr in Einklang zu bringen waren. Und die Theologen in Deutschland und die Führer der Gemeinden sahen sich auch genötigt, über manche Erscheinungen dann auch nachzudenken und zu dem Schluss zu kommen, das kann ja nicht von Gott sein. Und so kam es dann 1909 zur Berliner Erklärung, die dann diese Richtung der Betonung des Heiligen Geistes dann ablehnte. Wir haben über Jahrhunderte hinweg das Thema des Heiligen Geistes vernachlässigt. Und wir neigen auch dazu, als Menschen gerne von der einen Seite vom Pferd auf die andere Seite zu fahren und die Ausgewogenheit nicht zu beachten. Das Thema Heiliger Geist ist wichtig. Er ist die dritte Person der Gottheit und seine Aufgaben und seine Gaben gehören zur Gemeinde. Nur müssen sie einfach auch immer wieder neu in den Zusammenhang der Bibel gestellt werden. Aber wenn man etwas über Jahrhunderte hinweg nicht erwähnt und behandelt, dann ist das wie ein Ball, den man unter Wasser drückt und immer tiefer drückt. Irgendwann kann man ihn nicht mehr halten und dann schnallt er nach oben und geht weit über die Wasseroberfläche hinaus. Im Grunde sollte er eigentlich aber auf der Wasserfläche liegen, ausgewogen. Und das passiert uns halt eben. Und dann haben wir mit Dingen zu tun, wo wir uns dann wundern, wo wir sagen, aufstehen oder sitzen bleiben beim Beten, das ist gar nicht mal so das Problem. Manche Gruppierungen haben darunter dann eben verstanden, man müsste das sehr wörtlich nehmen und alles auf sich beziehen. Und weil Paulus von einer Schlange gebissen worden ist und trotzdem nicht starb, sondern Gott ihn behütet hat, hat man es dann als Aufnahmeritus gemacht in Kalifornien in einer Gemeinde, dass man den Glaubenstest zuerst machen musste. Man musste seinen Arm in eine Kiste voll giftiger Schlangen legen. Und nur wer das überlebte, wurde zur Gemeinde hinzugefügt. Okay, sie hatten ein Gegenmittel auch dabei, das ist schon richtig, aber wir schütteln den Kopf und das zu Recht. Dann gibt es Prophetien, von denen auch Joel als Prophet gesprochen hat und die Paulus zitiert und Petrus. Und wo wir dann einfach auch feststellen, wie können wir das denn eigentlich in unsere Zeit hinein übersetzen. In einer Gemeinde in Köln gab es eine Vision, dass die Brunnen von Köln, das Trinkwasser, vergiftet wird. Und was hat die Gemeinde gemacht? Sie hat alle Bestände in allen Aldis in Köln aufgekauft an Trinkwasser. Aldi hat sich gefreut, die Gemeinde auch, die trinkt heute noch davon. Prophetien und Prophetien sind nicht das Gleiche. Und man muss immer über die Verhältnismäßigkeit nachdenken und ob das auch richtig ist. Ich war mal im Gottesdienst einer Gemeinde in Wiesbaden und der Prediger verwies auf ein Buch, das ich dann anschließend auch gelesen hatte und mir gekauft habe und gelesen habe. Und da bezeichnete der Verfasser zum Beispiel, dass jeder Christ in Zungen reden müsste. Das ist zwar in der Bibel nicht so ausgedrückt, sondern gerade das Gegenteil. Es muss nicht jeder Christ in Zungen reden, aber es kann. Aber er muss nicht. Und er begründete dann diese Aussage damit, dass er sagt, habt ihr schon mal einen Elefanten ohne Rüssel gesehen? Nee, sag mal. Nein, natürlich nicht. Sagt er, so siehst du auch keinen Menschen ohne Zungenrede, der Christus nachfolgt. Das ist natürlich irgendwo nicht biblisch, das werden wir auch gleich sehen. Oder auch bei dem Thema zum Beispiel, was auch in unserem Landesverband zurzeit gängig ist, das hörende Gebet. Gegen das hörende Gebet ist ja nichts einzuwenden, sondern die Anwendung, die damit zusammenhängt. Das ist das Problem. Dass ich auf Gott höre, dass ich wie Samuel sage, hier bin ich ja, rede du. Ich habe die Ohren weit auf. Das ist biblisch und das ist legitim. Das, was in diesem höheren Gebet aber letzten Endes zugrunde liegt und was einfach die Sache schwierig macht, ist, dass man hingeht und sagt, wir wollen halt eben sicherstellen, dass Gott spricht. Und man sollte Menschen eben zueinander führen, wo dann jemand in seinem Auftrag des Menschen auf Gott hört und ihm etwas über den Menschen sagt. Und möglichst sollten die Leute sich nicht vorher kennen. Damit, wenn dann einfach das beim hörenden Gebet eine wahre Aussage getroffen wird, dass umso deutlicher wird, hier hat Gott gesprochen. Das konnte die Person, ja, die gehört hat, gar nicht wissen. Und da liegt ein fataler Irrtum drin. Genauso die Veranstaltungen von Massenveranstaltungen der Heilungsbewegung. Dass wir einfach dahin strömen zu Veranstaltungen, wo in Massen Menschen geheilt werden. Gott kann heilen. Das will ich nicht in Abrede stellen und wir brauchen das auch. Aber Jakobus sagt, wenn jemand krank ist unter euch, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde und bekennet einander die Sünden. Und dann wird das Gebet des Gerechten den Menschen heilen. Das steht im krassen Widerspruch zu Massenheilungen, wo Menschen zusammenkommen, die sich eigentlich auch gar nicht kennen. Und Jakobus betont das einfach, es ist ja wichtig, dass wir einfach auch für unsere Kranken beten. Aber wichtig ist auch, dass wir einfach auch einander kennen, wahrnehmen und voneinander wissen. Und das betont er einfach hier. Das sind so die negativen Begleiterscheinungen bei der Betonung des Heiligen Geistes. Und da müssen wir einfach auch sauber differenzieren und unterscheiden, was eigentlich auch in den biblischen Rahmen hineinpasst und wie wir das zu bewerten haben. Der Geist Gottes, positiv gesehen, hat seine Bedeutung und wir müssen Gottes Wort fragen, wie wir sein Wirken in unserer heutigen Zeit für uns persönlich und für die Gemeinden einsetzen und fördern können. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist setzen wir zwar allgemein mit Pfingsten in Verbindung, aber wir müssen auch wissen, dass Gott im Alten Testament immer wieder einzelne Menschen für eine längere oder kürzere Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt hat. Was bewirkt der Heilige Geist? Und damit sind wir zu einem Punkt angelangt, der uns ganz persönlich betrifft. Welches Verhältnis habe ich zum Heiligen Geist? Und dabei spielt eine wichtige Rolle mein Verhältnis zu Gott. Denn Gott ist nicht teilbar in die verschiedenen Gottheiten. Habe ich den Sohn, so habe ich den Vater. Habe ich den Heiligen Geist, so habe ich den Sohn. Dabei kommt es nicht darauf an, dass ich etwas mache, sondern dass ich nur dem Heiligen Geist eben Raum gebe, dass er mich erfüllen kann. Dass ich einfach Platz schaffe für ihn, mich öffne. Und dieser Geist Gottes schenkt die Einheit. Ja, Epheser 4 schreibt Paulus, sagte, dazu seid ihr berufen, dass ihr miteinander in Liebe und Würde, dass ihr würdig einander lebt, miteinander lebt, in Liebe, Demut und Sanftmut. Und dass Gott die Einheit schenkt. Und der Geist Gottes ist es, der die Einheit schenkt. Nicht die Gleichheit, die Einheit. Und das heißt, wir müssen diese Einheit nicht erst noch schaffen, sondern sie ist vom Geist Gottes uns schon gegeben, weil wir uns von ihm erfüllen lassen, weil wir unser Herzen ihm gegenüber öffnen. Unsere Aufgabe ist es nach Epheser 4, dass wir diese Einheit bewahren. Auch trotz mancher Unterschiedlichkeit. Manchmal werde ich gefragt, woran erkenne ich denn, dass ich den Heiligen Geist habe? Die traditionelle Antwort heißt eigentlich in vielen Kreisen die Zungensprache. Das ist aber nicht der Fall. Weil es gibt Nachfolger Jesu, die diese Gabe haben und andere, die sie nicht haben. Vielmehr erkenne ich die Innewohnung des Heiligen Geistes daran, dass ich bemüht bin, die Früchte des Geistes auszuleben. Zum Beispiel nach Galater 5, 22. Und diese sind Liebe, Freude, Geduld, Friede, Freundlichkeit und Güte, Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Darüber könnte man eine ganze Bibelwoche halten. Über jedes einzelne Thema. Über die Liebe. Das ist die Frucht des Geistes. Dass Menschen sich untereinander lieben. Dass sie Freude an Gott haben. Dass sie Frieden mit Gott haben. Dass sie geduldig und freundlich miteinander umgehen. Dass sie gütig sind und treu. Sanftmut und sich selbst beherrschen. Hier haben wir es damit der Realität Gottes zu tun. Das Gute, das muss nicht aus uns herauskommen. Aus unserem Herzen kommt eh nur das Schlechte, sondern es kommt von außen, von Gott. Ich erkenne an mir die Innewohnung des Geistes Gottes, wenn ich danach strebe, die Frucht des Geistes auch auszuleben und den Wunsch auch in mir spüren. Zum Zweiten erkenne ich den Heiligen Geist in mir, wenn mir nicht wohl bei einer bestimmten Sache ist, die ich tue. Wenn ich einfach merke in meinem Lebensverhalten, dass das nicht richtig ist und der Geist Gottes mir das dann auch sagt. Die Frage des oder die Anweisung von Paulus in Römer 12, Vers 2, den Willen Gottes zu tun, hängt damit zusammen. Was ist der Wille Gottes? Das Gute, Gott Wohlgefällige und Vollkommene. Das sind die Maßstäbe. Ist das, was ich tue, wie ich mich verhalte, gut, Gott wohlgefällig und vollkommen? Wer schwarz arbeitet oder dieses zulässt oder fördert, ist das gut vor Gott, Gott wohlgefällig? Ist das zielorientiert, was das Vollkommene auch bezeichnet? Aber was bewirkt der Heilige Geist in uns? Und ich möchte dies an drei Hauptpunkten verdeutlichen. Der Heilige Geist ist Garant des Heilsplanes Gottes. Und zweitens, der Heilige Geist bewirkt die Auferbauung der Gemeinde. Und drittens, der Heilige Geist gibt Gaben zum Dienst. In einer alten friesischen Kirche in Oldenburg gibt es ein eindrucksvolles Altargemälde. Auf der linken Hälfte das Pfingstgeschehen und der rechten Hälfte das Gegenteil von Pfingsten, die babylonische Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel. Pfingsten ist das grundsätzliche Ende der babylonischen Vergangenheit der Sprachlosigkeit. Wir können mit Gott sprechen. Wir können auf Gott hören. Er spricht zu uns. Er bewegt unsere Herzen. Und der Heilige Geist ist der Garant des Heilsplanes. Er wird immer uns Jesus vor Augen malen. Er wird immer die Heiligkeit Gottes betonen. Er betont den Heilsplan, den Gott mit uns hat, dass er uns erwählt hat, dass er uns erlöst hat, dass der Heilige Geist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung ist, dass wir Gottes Eigentum sind. Der Geist Gottes sagt uns durch die Schrift, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir an ihn glauben, wird er uns die Kraft geben, Gottes Kind zu sein. Das Zweite, der Heilige Geist gibt Gaben zur Auferbauung der Gemeinde. Der Heilige Geist berührt die Menschen in ihrem Herzen. In der Apostelgeschichte lesen wir, Gott tat der Lydia das Herz auf. Das ist der Heilige Geist. Dass wenn Menschen Christus begegnen, sein Wort hören, dass ihm das Herz aufgeht. Vor vielen Jahren hat der Künstler und Sänger Cliff Richard so große Fragen an sein Leben gehabt, an den Sinn des Lebens. Und in einem Hotelzimmer nahm er die Bibel der Gideons in die Hand und las dort in der Bibel. Und da hat einfach der Geist Gottes eben sein Herz ergriffen und berührt. Und er hat erkannt, dass er sich zu Jesus wenden muss, sich bekehren muss, umkehren muss, sein Leben Gott öffnen muss. Und das hat er dann auch getan. So wie Lydia hat das Cliff Richard und auch viele andere erlebt. Man kann immer wieder bei Gottesdiensten Evangelisationen, Freiversammlungen und Jugendkreisen beobachten, dass Menschen durch die Verkündigung einfach wachgerüttelt werden. Früher hatte ich mal so Jugendreisen nach Israel veranstaltet und war mit einer Jugendgruppe unterwegs und wir haben ihnen auch erzählt von der verbindlichen Nachfolge Jesus gegenüber. Und plötzlich erkannten zwei Mädchen, dass ihr Kontakt, den sie zu ihrer Jugendgruppe haben, für sie eigentlich nicht mehr das Richtige ist. Und sie hörten einfach die Erfüllung, die Gott schenken kann. Und sie haben sich Jesus zugewandt. Sie haben ihr Leben ihm übergeben und sind ihm nachgefolgt. Der Geist Gottes bringt die Menschen ins Staunen über das, was Gott tut. Und der zweite Aspekt darunter ist, der Heilige Geist eint die Gläubigen. Zwei Beobachtungen. Sie kamen an einem Ort eben alle zusammen. Gemeindecharakter. Von der jungen Christenheit wissen wir, dass sie in Jerusalem sich in Häuser versammelten und zusammengekommen waren. Sie handelten gemeinsam. Alle standen auf, aber Petrus sprach. Der Heilige Geist, so hat der große Seelsorger Johann Christoph Blumhardt mal gesagt, ist kein Kaputtmacher, sondern ein Mutmacher. Der Geist Gottes eint die Gemeinde. Und da, wo wir einfach das Bemühen haben, trotz unterschiedlicher Kulturen und Verhaltensweisen und Gottesdienstordnungen und Gemeindestrukturen, die Einheit der Gemeinde zu suchen und zu sehen, dann können wir davon sprechen, dass der Geist Gottes uns führt und leitet. Denn ihm liegt es immer daran, die Einheit, die wir in Jesus haben, auch immer wieder neu zu betonen. Der dritte Aspekt unter dem Thema, der Heilige Geist gibt Gaben zur Auferbauung der Gemeinde. Der Heilige Geist drängt zur Mission. Jesus hat schon nach Lukas das Pfingstgeschehen angekündigt und diesem Geschehen schon einen eindeutigen Sinn und Zweck zugeordnet. Und das ist die Mission. Wir werden heute zu schnell von den Gaben des Heiligen Geistes geblendet, auch wenn sie sehr wichtig sind. Aber es ist nicht der wichtigste Faktor. Die Hauptaufgabe des Heiligen Geistes und die Gabe, die er gibt, ist die Wirkung des Heiligen Geistes, in die Mission zu gehen und in der Einheit der Kinder Gottes. Darin liegt seine Hauptwirkung. Und hier gibt es eigentlich viel zu tun. Auch beim Pfingstgeschehen geht es um Mission. Petrus sieht sich gedrungen, das Evangelium zu verkündigen, ihnen genau zu sagen, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. 3000 Menschen, die werden gläubig und lassen sich taufen. Vor 50 Jahren hat man noch gesagt, ja, ich glaube da im Neuen Testament, die Zahlenangaben sind nicht so richtig. Wie sollen sich in Jerusalem, wo gerade so ein kleiner Fluss durchläuft, 3000 Menschen sich taufen lassen? Und dann gab es eine archäologische Erkundung an der Stadtmauer von Jerusalem und man legte die großen Tauf- und Reinigungsbäder frei, die damals auch beim Pesach verwandt worden sind, wo Tausende von Juden gekommen sind und bevor sie in den Tempel gingen, sich reinigen mussten. Und damit das gut vonstatten geht, konnte man dann nicht nur reingehen, wieder rausgehen, sondern es war wie ein Durchgang und es waren mehrere, sodass es ein leichtes war, in der damaligen Zeit 3000 Leute auf den Namen Jesu Christi zu taufen. Und das ist in der Archäologie dann auch nachgewiesen. Der Heilige Geist, das ist der vierte Punkt, weckt Verständnis für die Bibel. Auch wenn wir heute vieles in der Bibel nicht verstehen, so ist der Heilige Geist, der immer wieder auf die innerbiblischen Prophezeiungen aufmerksam macht. Gottes Wort erfüllt sich. Das, was die Propheten im Alten Testament gesagt haben, erfüllt sich heute. In Micha 5, Vers 1 wird hingewiesen, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Und in Hesekiel und Jeremia weisen die Propheten darauf hin, dass der Staat Israel gegründet wird. Dass Israel wieder in dem Land, das Gott ihm verheißen hat, wieder wohnen wird. Und seit Mai 1948 haben wir den Staat Israel. Die Aussagen, die Prophezeiungen treffen zu. Und wir merken einfach, dass der Heilige Geist uns Verständnis gibt für die Situation, für unsere Verbindung zu Gott. Und der Heilige Geist ist die ausgestreckte Hand Jesu. So heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 21, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Indem wir Menschen dazu ermutigen, Gott anzurufen, den Namen Jesu zu nennen und sagen, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Steht die Verheißung, die Petrus hier deutlich macht, wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet werden. Der Heilige Geist gibt Gaben zum Dienst. Lesen wir dazu einmal Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Es ist nun auch der, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe und an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein ganzes Wachstum. Die Einheit ist im Geist Gottes wichtig. Und er hat Ämter eingesetzt, das des Apostels, der gesandt ist, des Propheten, des Evangelisten, des Hirten, des Lehrers. Und das prophetische Wort und überhaupt die Prophetie ist nicht damit gleichzusetzen, dass wir sagen würden, ich weiß etwas im Voraus. Paulus sagt in Römer 14, Vers 3, wo er über die Gaben spricht, dass die Gabe einfach der Prophetie nicht ein Voraussagen von bestimmten Dingen ist. Das kann es auch sein. Nicht, ob die Brunnen von Köln jetzt vergiftet sind oder nicht, sondern es ist eine Aussage, die sagt, dass eben wir wissen, was der Gemeinde gut tut, was sie aufbaut, was sie eint. Und das kann etwas Zukünftiges sein. Sie hat nicht die Bedeutung, die wir ihr manchmal beimessen. Zur Zeit des Paulus gab es Propheten. Die haben dem Paulus in Antiochien gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Und sie haben es deutlich gemacht mit einem Zeichen. Du wirst dort festgenommen und wirst überantwortet in Römer. Eine klare Aussage durch den Heiligen Geist, was passieren wird. Aber Paulus kümmert sich nicht darum, sondern geht nach Jerusalem. Prophetie muss immer an dem geprüft werden, was Gott mit mir vorhat, was das Wort Gottes eigentlich sagt, was Gott eigentlich auch will und der Heilige Geist will Mission. Und er gebrauchte dann auch Paulus. Die Hirten und Lehrer sind die, die Gemeinden auferbauen. Auch die Evangelisten. Es ist schon interessant, ne, dass der Begriff Evangelist in den ersten vier Jahrhunderten nach Christus eigentlich verschwunden ist. Und das wird irgendwann nochmal meine Aufgabe sein, weil ich einen Anfangsverdacht habe. Und das nämlich die Aufgabe des Evangelisten in die Tätigkeit des Bischofs übergegangen ist. Dass er nicht mehr namentlich genannt wird, sondern dass er in die Aufgabenbereiche des Bischofs gegangen ist, der nicht früher ein Verantwortlicher für mehrere Gemeinden war, sondern eigentlich in jeder Gemeinde vorhanden war. Älteste und Bischöfe sind nach Paulus der gleiche Personenkreis. Sind Menschen, die einfach wie die Apostel gesandt sind irgendwohin, um das Evangelium dann eben auch zu verkünden. Aber der Text hier in Epheser sagt auch, die Ziele der Gaben, die der Heilige Geist gibt, sind, die Einheit des Glaubens zu bekommen, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir zur Vollendung kommen, als Mann und Frau, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und von jeder Lehre hin und her treiben lassen. Dass wir das einfach auch prüfen können vom Wort Gottes her. Und das Wichtigste, wenn wir daran denken, was Paulus über die Gabe des Heiligen Geistes sagt, die Auferbauung in der Liebe. Was nützen uns die vielen Worte in der Zungenrede, die vielen Gaben, die man haben kann, wenn es an der Liebe fehlt? Und das macht Paulus sehr deutlich. Darauf kommt es eigentlich am meisten an. Ich glaube, dass wir heute viel zu wenig die Liebe, die der Heilige Geist schenkt, in unseren Gemeinden wirken lassen. Und das ist im Grunde die wahre und echte Gabe des Geistes. Alles andere ist mit der Frucht des Geistes zu bewerten und dahingehend, dass wir verschiedene Gaben von dem Geist Gottes bekommen haben zur Auferbauung der Gemeinde, zur Liebe in der Gemeinde, zur Bewahrung der Einheit in dem Heiligen Geist. Und dazu möge uns Gott die Gnade schenken und das Gelingen. Amen.